Einen schönen guten Morgen. Der teuerste Umzug aller Zeiten. Experten schätzen die Kosten auf ca. 4 Milliarden Mark. Es handelt sich um den Umzug der NATO von Frankreich nach Belgien im Jahr 1966. Wer von euch in letzter Zeit einen Umzug mitgemacht hat, der weiß, dass das schon eine Herausforderung ist. Und heute werden wir in unserem heutigen Bibeltext von einem sehr umfangreichen Umzug lesen, von einem Umzug von mehr als 70 Personen, von einem Umzug von einer Großfamilie. Und wir können uns vorstellen, da war schon einiges zu berücksichtigen. Ja, lasst uns die Bibel aufschlagen, erstes Buch Mose, Kapitel 46. Ich habe heute fast das ganze Kapitel, aber ich lese nur die Verse 1 bis 7. Wir lesen die Verse 1 bis 7. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte. Und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht: Jakob, Jakob. Er sprach: Hier bin ich. Da sprach der Herr: Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen, und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf, und Josef soll dir die Augen zudrücken. Da machte sich Jakob von Beersheba auf, und die Söhne Israels führten ihren Vater Jakob samt ihren Kindern und Frauen auf den Wagen, die der Pharao gesandt hatte, um ihn hinzuführen. Sie nahmen auch ihr Vieh und ihre Habe, die sie im Land Kanaan erworben hatten, und kamen nach Ägypten. Jakob und all sein Same mit ihm. Seine Söhne und Enkel, seine Töchter und Enkelinnen, allen seinen Samen brachte er mit sich nach Ägypten. Ich möchte noch mal beten mit uns. Vater, wir danken dir, dass du ein Gott bist, der sich mitteilt. Und danke, dass wir dein Wort haben und daraus lernen dürfen, wie du gehandelt hast, in diesem Fall mit Jakob. Wir wollen dich bitten, Herr, dass wir heute aus diesem Text etwas lernen, dass wir es für uns persönlich mitnehmen können, dass du uns persönlich ansprichst und dadurch formst und veränderst und unser Leben prägst. So schenke bitte Gnade für mich zum Reden und für uns alle zum Hören und zum Umsetzen in unserem Leben. Amen. Bevor wir mit der Betrachtung des heutigen Textes beginnen, glaube ich, ist es gut, wenn wir noch einmal auf die großen Linien dieses wunderbaren Buches zurückblicken. Das erste Buch der Bibel beschreibt erstens die Anfänge und die Urgeschichte der ganzen Menschheit. Zweitens beschreibt dieses Buch die Anfänge des Volkes Israel, und das wird ab Kapitel 12 deutlich. Und der Fokus wird da auf die Patriarchen Abraham, Isaak und Jakob gelegt. Es stellt sich die Frage, warum Mose oder Gott, der Heilige Geist, so detailliert über das Leben von Abraham und die Entstehung des Volkes Israel spricht und schreibt. Und ich glaube, einer der Gründe dafür ist, als dieses Buch von Mose geschrieben wurde, da war es sehr wichtig für das Volk Israel, die eigene Identität und Herkunft, aber auch den Plan Gottes für ihr Leben und für dieses ganze Volk zu kennen. Und deshalb ist die Betrachtung dieses ersten Buches Mose so grundlegend wichtig. Wir erinnern uns daran, dass nach der Schöpfung und dem Sündenfall Gott einen Retter und Richter ankündigt. Und schon bald wird klar, dass es sich bei diesem Retter um einen Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob handeln wird. Und so beginnt die Heilsgeschichte Gottes am Anfang der Bibel. Und deshalb ist auch die Betrachtung dieses Buches und der Anfänge Israels so wichtig. Bei dieser Betrachtung sind wir nun mittlerweile im 46. Kapitel angekommen. Das ganze Buch, das erste Buch Mose, ist in 10 Genealogien unterteilt, also 10 Geschlechtsregister mit Familiengeschichte. Und wir sind mittlerweile beim letzten davon angekommen, dieser handelt von Jakob und seiner Familie, wobei Josef der meiste Raum gewidmet wird. Wir erinnern uns, Josef wurde von seinen damals noch 10 Brüdern gehasst und als Sklave verkauft. Josef kam auf diese Weise nach Ägypten und wurde durch göttliche Führung zum zweiten Mann nach dem Pharao. Durch eine Hungersnot mussten die Brüder nach Ägypten reisen und so kam es zur Begegnung mit Josef. Das letzte Kapitel handelte davon, dass Josef sich seinen Brüdern zu erkennen gab und er sendet sie zurück zu ihrem Vater Jakob, um diese und ihre Familie nach Ägypten zu holen. Und so endet das letzte Kapitel mit dem Entschluss Jakobs: Ich will hingehen und Josef sehen, bevor ich sterbe. Wenn wir jetzt das Kapitel anschauen, möchte ich zunächst damit beginnen, euch einige Beobachtungen mitzuteilen, die mir beim Lesen dieses Kapitels aufgefallen sind. Das erste ist Jakobs Umzug von Kanaan nach Ägypten. Unser heutiges Kapitel beginnt mit einem Umzug Jakobs nach Ägypten. Vers 1: Und Israel brach auf mit allem, was er hatte. Es handelt sich hier nicht um eine Reise oder um einen zeitlichen Aufenthalt in Ägypten, wie das zum Beispiel bei Abraham der Fall war, sondern es handelt sich hier um einen regelrechten Umzug. Mit Jakob zieht seine ganze Familie. Das waren über 70 Personen, sowie all sein Vieh und alles, was er hatte, so steht es in diesem Text. Wir müssen uns das mal vorstellen, wenn so eine Großfamilie umzieht. Stellt euch vor, wir alle würden gemeinsam umziehen, alle, die wir heute hier sind. Wir bräuchten einige LKWs, wir bräuchten 2 Busse, damit wir alle hineinpassen. Wir bräuchten, ja, und dann haben wir noch nicht mal unsere Tiere mitgenommen. Wobei, so viele Tiere haben wir ja heute nicht mehr, aber wir können uns vorstellen, was das für ein Aufwand war. Das war eine richtige große Aktion. Der Umzug beinhaltet alle Nachkommen Jakobs, also seine Söhne, seine Töchter oder Tochter, die Ehefrauen und Söhne sowie die Enkelkinder Jakobs. Wir werden darauf später noch einmal zurückkommen. Es gab mehrere Gründe für diesen Umzug. Das erste, was augenscheinlich ist, na klar, der Pharao und auch der Sohn Josef hatten Jakob eingeladen. Komm doch zu uns nach Ägypten. Das war der eine Grund. Der zweite, überall herrschte Hungersnot und insbesondere auch in Kanaan und es gab nur in Ägypten etwas zu essen. Und von daher waren die Umstände schon so, dass ja die Umstände praktisch die Entscheidung gefördert haben, nach Ägypten zu ziehen. Der dritte Grund war, Jakob wollte seinen Sohn Josef wiedersehen. Er hatte ihn, und das muss man mal wirklich bedenken, vor ungefähr 20 Jahren das letzte Mal gesehen. Da hat er ihn geschickt, nach den Brüdern zu sehen, und die haben ihn damals verkauft. Und bis vor kurzem hatte er ja den Lügen der Brüder geglaubt, dass Josef wahrscheinlich schon tot ist. Was ich sehr interessant finde, ist, dass diese 3 Gründe, die ich eben genannt habe, dass diese Jakob ermutigt haben, nach Ägypten zu gehen. Er hatte bis zu diesem Zeitpunkt keinen göttlichen Auftrag bekommen, nach Ägypten zu gehen. Er hat das aufgrund dieser Dinge so entschieden. Und das ist interessant, denn Gott hatte ja vorher zu ihm einmal gesagt, das lesen wir im Kapitel 31, Vers 3, als Jakob noch bei Laban war: Kehre zurück in das Land deiner Väter und zu deiner Verwandtschaft und ich will mit dir sein. Und er hatte bis dahin keinen Auftrag, von da wieder wegzugehen. Und dennoch entschloss sich Jakob, auf diese Einladung Josefs zu hören. Das Zweite, der Umzug führt Jakob zunächst an einen besonderen Ort, nämlich Beersheba. Nochmal Vers 1. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte, und als er nach Beersheba kam, brachte er dort dem Gott seines Vaters Isaak ein Opfer dar. Ich glaube, vor 2 Wochen hat Peter über ein Déjà-vu-Erlebnis gesprochen, und vielleicht habt ihr jetzt auch ein Déjà-vu-Erlebnis, oder? Nein. Vielleicht habt ihr schon mal von diesem Ort Beersheba gehört, weil dieser Ort ist ein Ort, der kommt immer wieder vor. Und an diesem Ort Beersheba hatten sowohl Abraham als auch Isaak, also die Vorfahren von Jakob, bereits Gott angebetet und eine Gottesbegegnung gehabt. 1. Mose 21, Vers 33. Wir erinnern uns vielleicht, Abraham aber pflanzte eine Tamariske in Beersheba und rief dort den Namen des Herrn, des ewigen Gottes, an. Und im 1. Mose 26, Vers 24 ist auch von Beersheba die Rede. Da heißt es, und der Herr erschien Isaak in jener Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abraham. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und ich will dich segnen und deinen Samen mehren, um Abraham meines Knechtes willen. Da baute er dort einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Und dieser Ort Beersheba macht deutlich, dass Abraham, Isaak und Jakob den gleichen Gott angebetet haben. Es war der gleiche Platz, wo sie den gleichen Gott angebetet haben. Und es macht zudem deutlich, dass die Linie der Verheißung von Abraham über Isaak auf Jakob übergeht. Ein drittes. In Beersheba offenbart sich Gott dem Jakob. Wir lesen in Vers 2 und 3. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht, Jakob, Jakob. Er aber sprach, hier bin ich. Da sprach er, ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Hier in Beersheba offenbart sich Gott in besonderer Weise dem Jakob. Wir erfahren, es handelt sich hier um ein Nachtgesicht, also eine Erscheinung oder eine nächtliche Vision. Der Inhalt, Gott gibt sich Jakob zu erkennen und er offenbart sich als der Gott seines Vaters Isaak. Nur Schlachter übersetzt übrigens, ich bin der starke Gott. Alle anderen übersetzen, ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Und hiermit gibt sich Gott als der zu erkennen, der bereits zu Abraham gesprochen hat, der Abraham erwählt und berufen hatte, der Isaak erwählt und berufen hatte, zu ihm gesprochen hatte. Und er sagt, ich bin der gleiche Gott und ich bin jetzt bei dir und ich handle nun mit dir. Und dann gibt er ihm an dieser Stelle den Auftrag, nach Ägypten umzuziehen. Und Gott offenbart zugleich, was dort geschehen soll, denn dort in Ägypten will Gott das Volk Israel zahlenmäßig groß werden lassen. Und er kündigt dann auch wieder an, danach will ich euch zurückbringen in das Land, das ich euch verheißen hatte. Und ich glaube, das ist für uns schon sehr interessant, aber wir müssen uns jetzt mal an die Israeliten erinnern, die damals zur Zeit Moses gelebt haben und die dann lesen konnten, aha, es war Gottes Plan, uns hier nach Ägypten zu bringen und er hat es tatsächlich gemacht, er hat uns zu einem großen Volk gemacht und dann schon die Verheißung zu hören, ich möchte euch zurückbringen. Ich glaube, das ist grundlegend auch für die Führung, die das Volk Israel dann erlebt hatte. Damit möchte ich die Beobachtung der ersten 7 Verse schon beenden. Und jetzt kommt der nächste Abschnitt, die Verse 8 bis 27. Dort finden wir ein Verzeichnis über die Namen der Söhne Jakobs, die nach Ägypten gezogen sind. Und ich werde diesen Text ausnahmsweise mal nicht lesen, denn er besteht fast nur aus Namen. Von den 330 Wörtern gibt es mehr als 70 Namen. Ich habe zu Hause mal diese ganzen Namen in einer Excel-Tabelle aufgeführt und gegliedert, und es hat mir echt geholfen, den Text besser zu verstehen und anzugucken. Und wenn es euch mal langweilig ist zu Hause, dann macht es ruhig auch mal. Ich möchte aber meine Beobachtungen aus diesen vielen Versen, aus diesen 330 Worten in einigen Punkten zusammenfassen. Erstens, in dem Verzeichnis sind die Söhne Jakobs und deren Kinder, also die Enkel, enthalten. Außerdem werden 4 Urenkel aufgeführt, und ebenfalls aufgeführt werden Dinah, die Tochter Jakobs, sowie eine Tochter von Jakobs Sohn Assa. Namentlich nicht aufgeführt werden die Ehefrauen der Söhne und der Enkel, wenngleich diese selbstverständlich mit umgezogen sind. Insgesamt werden 70 bzw. 66 Personen aufgeführt. Die Zahl 66 errechnet sich aus den 70, abzüglich Jakob, Josef und den Söhnen Manasse und Ephraim, die ja bereits in Ägypten geboren waren. Es gibt einige interessante Beobachtungen zu diesem Text, und die würden den Rahmen der Predigt bei weitem sprengen. Man kann wirklich eine ganze Predigt über diesen Text halten. Ich bin der Meinung, dass Mose nicht die Absicht hatte, eine vollständige Liste aller am Umzug beteiligten Personen zu geben. Wichtig war ihm vielmehr, die Söhne und Enkel Jakobs vollständig aufzuzählen. Die Zahlen 66 und 70 sind Zahlen, die man sich leicht merken konnte. Es sind auch in der Bibel immer wieder Zahlen, die gerne gebraucht werden. Gerade die Zahl 7 und 10 ist die Zahl der Vollkommenheit. Und es wird deutlich in diesem Text, dass ganz Israel nach Ägypten umgezogen ist. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, dass eben nicht nur eine Teilmenge von Jakob oder nicht nur Jakob, sondern alle seine Nachkommen, die er bis zu diesem Zeitpunkt hatte, seine Familie muss weit über 100 Personen umfasst haben, wahrscheinlich schon nahe 200, dass die ganze Menge nach Ägypten umgezogen ist und nicht nur ein Teil. Diese kleine Zahl, die wir hier hören, 70, muss dann später in Relation gesetzt werden zu der Zahl, die aus Ägypten wieder ausgezogen ist. Da sehen wir nämlich genau, wie Gott seine Verheißung wahrgemacht hat. 70 Personen hingezogen und dann ein Millionenvolk zurück. Aber das ist dann erst Geschichte des zweiten Buches Mose. Ich möchte an dieser Stelle meine Beobachtungen, die ich mit euch teilen wollte, abschließen, und ich möchte 2 Punkte zur Anwendung bringen. Das erste, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich finde es sehr interessant, dass Gott sich offenbart. Und wir können froh sein, dass Gott ein Gott ist, der sich offenbart und der sich Gott mitteilt. Das gehört zu dem Wesen Gottes. Aber interessant finde ich in unserem heutigen Text, dass sich Gott als der Gott seines Vaters offenbart hat. Ich bin der gleiche Gott, zu dem, der schon zu deinem Vater Isaak gesprochen hat. Und es wird in diesem Buch wirklich deutlich, dass Abraham, Isaak und Jakob nicht nur an einen Gott glaubten, dass sie nicht nur irgendwie an Gott glaubten, sondern dass sie an den gleichen Gott geglaubt haben und dass dieser eine Gott sie geführt hat. Hast du dir schon einmal darüber Gedanken gemacht, was das vereinigende Bindeglied unseres Glaubens ist? Woher wissen wir denn, dass wir auch alle zu dem gleichen Gott beten? Woher wissen wir denn eigentlich, dass wir alle den gleichen Gott haben? Fritz erzählte letzte Woche im Hauskreis oder vielleicht auch vorletzte Woche, dass er beim Bibelverteilen von einer Lehrerin mit der Bemerkung konfrontiert worden wurde, dass Christen und Moslems ja alle den gleichen Gott anbeten. Und das ist so die Meinung allgemein in unserem Land, in unserer aufgeklärten Gesellschaft. Hauptsache, man glaubt an einen Gott. Aber woher wissen wir denn, Wann glaubt jemand an den einen richtigen Gott? Was ist das vereinigende Bindeglied? Wir hatten jetzt in unserem Glaubensgrundkurs einen Abend, da haben wir über Gott gesprochen. Und da habe ich mal versucht, so ein bisschen die Gegensätze der unterschiedlichen Religionen deutlich zu machen. Was sagt die eine Religion und was sagen wir als Christen? Und ich möchte mal einige Punkte aufzählen, die uns da wichtig geworden sind und wo man einfach unterscheiden kann, glauben wir alle an den gleichen Gott. Unser Gott, der Gott der Bibel, ist Gott allein. Es gibt neben ihm gar keine anderen Götter. Viele anderen Religionen haben mehrere Götter und allein der Hinduismus kennt wohl über 300 Millionen davon. Also das ist der eine große Unterschied zwischen Christentum und anderen Religionen. Unser Gott ist der Schöpfer und der Ursprung allen Lebens und er steht über der Schöpfung. Andere Religionen lehren, dass es einen Pantheismus gibt, das heißt, Gott ist eins mit der Schöpfung. Gott steht nicht über der Schöpfung, wie wir das in der Bibel lernen. Und was ganz wichtig ist, Gott, der Gott der Bibel, ist eine Person, eine Persönlichkeit, der sich mitteilt, der einen eigenen Willen hat, der auch über dem Menschen steht. In der Esoterik zum Beispiel lernt man, dass Gott eine Macht ist, die der Mensch gebrauchen kann. Das ist etwas ganz anderes und ein anderes Gottesbild. Und wenn jemand in der Esoterik verwurzelt ist und er sagt, wir glauben an den gleichen Gott, dann stimmt das einfach nicht. Und ein letztes, unser Gott hat einen Sohn, nämlich Jesus Christus. Das unterscheidet uns sehr stark von dem Islam, nämlich Allah hat keinen Sohn. Wir sehen, nicht überall, wo Gott draufsteht, ist auch Gott drin. Die anderen Religionen sind eine Mogelpackung. Die haben nichts mit dem wahren Gott zu tun. Ich habe eben über Jesus Christus gesprochen und das ist letztendlich der entscheidende Punkt. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist der oder die Person, wo wir sagen können, das ist der vereinigende Faktor. Man kann so religiös sein, wie man will. Man kann so viel in den Gottesdienst gehen, wie man will. Man kann so viel beten, wie man will. Man kann so viele Rituale ausführen, wie man will. Aber ohne Jesus hat man keinen Zugang zu Gott. Jesus selbst hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, zu Gott, als durch mich. Und wenn man zu Gott kommen will, dann ist der einzige Weg dahin über den Herrn Jesus Christus. Er ist der einzige Weg zu Gott. Als ein Gefängnisaufseher Paulus und Silas fragte, ihr Herren, was muss ich tun, um gerettet zu werden? Dann sagten sie nicht, ach, glaub an irgendeinen Gott oder glaub an dich, sondern sie sagten ihm die eine Bedingung, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet, du und dein Haus. Wir müssen also an den Herrn Jesus Christus glauben. Er ist die Schlüsselperson und ohne ihn kommt niemand durch diese Tür. Der Herr Jesus ist, ja, ich sag mal, die vereinigende Person, die es letztendlich, die alleine zu Gott führt. Aber ich möchte noch einen zweiten Punkt nennen, der für mich, denke ich, auch noch wichtig ist und der das Ganze ergänzt. Und jetzt müssten eigentlich alle, die bei uns im Hauskreis sind, oder wahrscheinlich alle, die gerade den Kolosserbrief durchnehmen, müssten jetzt denken, was kann denn jetzt noch kommen? Wir haben doch über Jesus gesprochen und wir haben Woche für Woche im Hauskreis eins gelernt, Jesus allein genügt. Das haben wir wirklich von vorne bis hinten, würde ich mal sagen, durchbuchstabiert. Wir brauchen nur Jesus und sonst nichts und niemanden, um gerettet zu werden und um zu Gott zu kommen. Warum will ich denn jetzt noch etwas anderes hinzufügen. Ich habe immer im Hauskreis davor gewarnt und habe gesagt, Leute, wenn jemand kommt und er will noch was hinzufügen, das ist nicht in Ordnung. Jesus allein genügt. Aber ich möchte bei Jesus noch etwas hinzufügen, denn das ist nämlich ganz wichtig. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich wieder hier bin. Das zweite Kriterium ist nämlich der Ort der Anbetung. Wir haben gesehen, Abraham, Isaak und Jakob, die sind alle nach Beersheba gegangen und haben dort Gott oder sind dort Gott begegnet. Und die Frage ist, gibt es für uns auch einen Ort, wo wir hingehen müssen, um Gott zu begegnen? Ja und nein. Es ist egal, ob wir hier in Hünfeld sind oder in Fulda oder in Bad Hersfeld, da gibt es keine Grenzen. Aber wir müssen an einen Ort gehen, der ganz zentral für die Heilsgeschichte Gottes ist, nämlich nach Golgatha. Wenn wir an Christus glauben, ohne den Blick auf das Kreuz zu haben, wenn wir nur Christus als Person sehen und nicht erkennen, was er am Kreuz von Golgatha getan hat, dann fehlt uns etwas. Also es gibt viele Menschen, die halten sehr viel von dem Herrn Jesus Christus, aber sie vermissen oder sie kommen nicht an den entscheidenden Punkt, nämlich zum Kreuz. Warum ist das Kreuz so wichtig? Wir haben auch im Kolosserbrief gelesen, Kapitel 1, Vers 14, in Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Wir glauben nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass er von den Toten auferstanden ist und dass er dort am Kreuz ein Erlösungswerk vollbracht hat, durch das wir allein zu Gott kommen können. Wäre Christus nicht am Kreuz gestorben, wäre er nicht auferstanden, so könnte kein Mensch zu Gott kommen. Und deshalb müssen wir zu einem Punkt kommen, wo wir selbst erkennen, ich brauche Vergebung. Ich bin schuldig geworden vor Gott. Ich habe die Gebote Gottes übertreten. Und es gibt einen heiligen Gott, vor dem ich nicht bestehen kann. Und damit ich den Zugang zu Gott bekomme, muss meine Sünde weggetan werden. Und das hat der Herr Jesus Christus am Kreuz getan. Und deswegen ist das Kreuz so entscheidend, weil er da ein vollkommenes Opfer gebracht hat. Nur wenn ich an Jesus Christus glaube und darauf vertraue, dass er am Kreuz deshalb gestorben ist, um mit seinem Tod meine Sünde zu bezahlen, nur dann werde ich meine Schuld los und nur dann habe ich Zugang zu Gott. Die Sünde hindert den Menschen, in die Gegenwart des Heiligen Gottes zu kommen. Und nur Jesus kann uns durch seinen Opfertod retten. Vor einigen Jahren besuchte ich mal einen Hauskreis. Ich war da zu Gast und dann habe ich einen Text mitgebracht, über den ich ganz gerne gesprochen habe. Epheser 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, also in Christus haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Und ich erklärte im Grunde genau das, was ich eben auch gesagt habe, dass wir nur durch den Herrn Jesus Christus und nur durch seinen Opfertod am Kreuz gerettet werden können. Und an diesem Abend war das erste Mal eine gläubige Frau in diesem Hauskreis. Sie war sonst in einer anderen Kirche Mitglied, war auch im Kirchenvorstand. Und am Ende beteten wir dann noch, hatten wir eine Gebetsgemeinschaft und sie betete auch. Und sie sagte dann in ihrem Gebet ungefähr das: Es ist ja alles schön und gut, was ich heute Abend gehört habe, aber ich bin doch der Meinung, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und seht, diese Frau war Christin. Sie hat sich als Christin bezeichnet. Aber sie hat es nicht verstanden, dass wir nur durch den Herrn Jesus Christus, nur durch seinen Opfertod gerettet werden können. Und dass er der einzige Weg zu Gott ist. Nur durch Christus können wir gerettet werden. Und deswegen ist es der vereinigende Faktor des Zugangs zu Gott, der gekreuzigte und auferstandene Herr Jesus Christus. Wenn wir das erkennen und wenn wir zu diesem Herrn, durch diesen Herrn Jesus zu Gott kommen, dann wissen wir, wir haben den gleichen Gott. Eine zweite Sache, die mir wichtig geworden ist in diesem Text, ist die persönliche Offenbarung Gottes an Jakob. Ich finde es immer wieder interessant in der Bibel, wie sich Gott verschiedenen Menschen offenbart hat. Und hier in diesem Abschnitt haben wir davon gelesen, dass Gott sich Jakob in einer nächtlichen Erscheinung offenbarte. Was lernen wir daraus für unser Leben? Oder anders gefragt, wie denkst du darüber? Sagst du, das ist schön und gut, Gott hat sich dem Jakob offenbart, aber zu mir hat Gott noch nie auf diese Art und Weise geredet? Warum macht er es aber dann zu Jakob und nicht zu uns? Ich bin jetzt 10, 20 oder 50 Jahre gläubig, aber Gott hat sich bisher noch nie in einem Traum offenbart und ich hätte das so gerne, dass Gott auch auf diese Weise zu mir spricht. Und ich glaube, das ist ein Thema, da sollten wir uns ruhig mal ein bisschen mehr Zeit nehmen, um darüber nachzudenken. Vielleicht seid ihr auch schon Gläubigen begegnet, die den Eindruck zumindest machen, dass Gott ständig zu ihnen redet. Gott hat mir dieses gezeigt, Gott hat mir das gesagt und so weiter. Ich hatte mal einen Bekannten, der sagte mir, da war ein Mädchen, die war in ihn verliebt und die sagte, Gott hat mir gezeigt, ich soll dich heiraten. Und da sagte er zu ihr, Gott hat es mir aber nicht gezeigt. Und damit war das Thema erledigt. Aber lasst uns ruhig mal über die Frage nachdenken, wie offenbart sich denn Gott eigentlich? Muss er zu uns auch in einem Traum oder in einer Vision reden, damit wir etwas von Gott erfahren? Ich beginne wieder mit einigen Beobachtungen aus diesem Text. Erstens müssen wir beachten, dass es sich hier um eine Erzählung handelt. Mose beschreibt nur, was Jakob damals geschehen ist. Er macht keine Lehraussage darüber, wie Gott sich generell zu offenbaren hat und wie er sich mir zu offenbaren hat. Gott können wir das so und so nicht vorschreiben, aber Mose sagt nicht, schau mal, die einzige Art und Weise, wie Gott redet, ist durch nächtliche Visionen oder durch Träume oder irgendwas. Nein, es ist nur berichtet, Jakob ist dir damals dieses passieren. Zweitens, wenn man das erste Buch Mose liest, könnte man den Eindruck bekommen, es ist normal, dass Gott sich persönlich einem Menschen offenbart. Ja, Gott hat sich persönlich Abraham, Isaak und Jakob offenbart und er hat direkt zu ihnen gesprochen. Aber ich möchte euch auf ein paar Dinge aufmerksam machen. Wenn wir die Berichte über Jakob aufmerksam lesen, dann werden wir feststellen, dass sich Gott 4 bis 6 Mal ihm persönlich offenbart hat. 4 bis 6 Mal, je nachdem, ob wir zeitnahe Offenbarungen zusammenfassen. Aber es auch wird hier schon deutlich, das war keine alltägliche Erfahrung für ihn. Gott hat in der Hauptsache zu ihm dann gesprochen, wenn er das Land Kanaan verlassen hatte oder wenn er zurückkommen sollte, also zu ganz markanten Begebenheiten seines Lebens. Dazwischen haben wir Jahrzehnte, wo Gott niemals persönlich zu Jakob geredet hat, beziehungsweise wo uns nichts davon berichtet wurde. Drittens lesen wir nur von Offenbarungen Gottes zu Abraham, Isaak und Jakob und nur selten von Offenbarungen oder zu anderen Menschen. Ich zähle die Oder anders gesagt, wir lesen von keiner Offenbarung, persönlichen Offenbarung Gottes zu den Kindern von Jakob. Wir wissen, Josef hatte diese Träume, aber das war jetzt nicht eine Offenbarung, wo Gott direkt zu ihm gesprochen hat. Also keiner der Söhne Jakobs hatte eine persönliche Offenbarung Gottes, zumindest wird von keiner berichtet. Und wenn wir dann ein bisschen weitergehen, und wir gehen in das zweite Buch Mose. Zwischen dem ersten und zweiten Buch Mose sind ungefähr 400 Jahre. In diesen 400 Jahren lesen wir von keiner einzigen Offenbarung Gottes. Erst 400 Jahre später offenbart sich Gott in einem brennenden Dornbusch dem Mose, weil er einen besonderen Auftrag für Mose hat und er sagt ihm, du bist derjenige, der auserwählt ist, um mein Volk wieder aus Ägypten herauszuführen. Zusammenfassend möchte ich sagen, eine persönliche Offenbarung Gottes geschah nur damals nur in Ausnahmefällen und war nicht der tagtägliche Normalzustand. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht entmutigt. Müssen wir nun aber auf die Offenbarungen Gottes verzichten? Nun, ich möchte sagen, dass wir durch die Bibel eine vollständige Offenbarung Gottes, und zwar schwarz auf weiß, haben. In der Bibel haben wir heute alles, was Gott sagen wollte. Wir haben alles, was Gott aus der Heilsgeschichte berichtet haben wollte. Wir haben eine vollständige Offenbarung Gottes. Wir werden zum Beispiel nicht mehr über Gott erfahren, als das, was in der Bibel steht. Wir werden nicht mehr über uns Menschen erfahren, als das, was in der Bibel steht. Wir werden nicht mehr über das Heil und die Heilsgeschichte erfahren, als das, was in der Bibel steht. Gott hat alles offenbart. Mit dem Kommen Jesu ist die Offenbarung Gottes abgeschlossen. Alles hat er offenbart. Und alles, was wir über Jesus als Person und über das Heil wissen müssen, was notwendig ist, finden wir in der Heiligen Schrift. Hebräer 1, Vers 1, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Aber vielleicht wünschst du dir trotzdem eine persönliche Offenbarung Gottes. Du stehst vor einer wichtigen Lebensentscheidung. Du fragst, wohin soll ich ziehen oder welche Arbeitsstelle soll ich wählen? Und vielleicht wartest du auch auf eine persönliche Führung Gottes. Und da habe ich eine gute und eine schlechte Nachricht. Meistens sagt uns Gott nicht persönlich, was wir tun sollen, wo wir hinziehen sollen, welche Arbeitsstelle wir wählen sollen. Ich glaube, wenn wir mit diesem Anspruch an Gott herangehen, dann werden wir sehr oft enttäuscht werden. Ich glaube, das Problem ist, dass manche Leute den Eindruck machen, dass Gott es ständig tut und wir denken, Gott hat uns vergessen, weil er nicht persönlich zu uns redet. Aber das ist nicht der Fall. Gott hat alles mitgeteilt, was er mitteilen wollte. Und die gute Nachricht, Gott hat sich bezüglich einer viel wichtigeren Frage offenbart. Nämlich die Frage, um unsere Ewigkeit. Die wichtigste Frage ist nicht, welche Arbeitsstelle ich wählen soll. Ob ich in Fulda bei der Firma X oder in Hünfeld bei der Firma Y arbeite. Die wichtigste Frage ist auch nicht, ob ich in Hersfeld wohne oder in Hünfeld. Die wichtigste Frage für unser Leben ist, wie wir zu Gott kommen können. Und das hat Gott offenbart. Und das ist das Wichtigste für jeden Menschen. Und wir haben es gehört, allein durch den Herrn Jesus Christus, allein durch seinen Opfertod am Kreuz haben wir den Zugang zu Gott. Ich möchte eine provokante Frage stellen. Welche Offenbarung ist wohl wichtiger und bedeutender? Die Offenbarung, als sich Gott in einem Nachtgesicht Jakob persönlich offenbarte, von der wir heute gelesen haben und wo er sagte, ich bin der Gott deines Vaters, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen? Oder ist die Offenbarung Gottes in der Bibel über Jesus Christus bedeutsamer? Die erste Offenbarung betraf eine Person und hatte Bedeutung für einen zeitlichen Wohnort. Klar, es waren 70 oder 150 Personen irgendwie beteiligt. Aber die zweite Offenbarung, die vollständige Offenbarung, die jeder von uns in der Bibel hat, spricht über das Heil für jeden Menschen. Und ihr Lieben, es ist eine so große und umfangreiche Offenbarung Gottes. Und jeder von uns, der schon lange im Glauben ist und der gerade erst angefangen hat, die Bibel zu lesen, er darf diese große Offenbarung Gottes erkennen und annehmen. Und das ist doch so großartig, oder? Zu wissen, Gott hat seinen Sohn in die Welt gesandt, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird. Wenn ich an Jesus glaube, dann bin ich gerettet. Was für eine großartige Offenbarung Gottes. Die Offenbarung Jesu Christi, des Retters der Welt, ist die größte Offenbarung Gottes aller Zeiten. Und wir können so froh und dankbar sein, dass wir diese Offenbarung Gottes mitbekommen haben. Und wenn Gott dich persönlich in einer Lebenslage zu mir spricht, wo ich es gerne hätte, hat er mich nicht vergessen. Denn dass er an mich gedacht hat, hat er am Kreuz gezeigt. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Darin hat Gott gezeigt, dass er an uns gedacht hat. Wir gehen noch einen Schritt weiter, denn wir lernen in der Schrift, dass wir alles zur Errettung und für unser Leben in der Schrift nötig haben. Ihr kennt die bekannte Stelle aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 3, Abvers 14. Timotheus, bleibe bei dem, was du gelernt hast, schreibt Paulus, und was dir zur Gewissheit geworden ist, da du weißt, von wem du es gelernt hast. Und weil du von Kindheit an die heiligen Schriften kennst, welche die Kraft haben, die Kraft wozu? Dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Das erfahren wir in der Schrift. Und dann geht es noch weiter. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung und zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und dann hört es nicht auf, dann kommt Vers 17. Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Was für eine Offenbarung Gottes, dass wir alles haben, was wir brauchen, um völlig zugerüstet zu werden und jedes gute Werk tun zu können. Das ist toll. Schon im Alten Testament wurde auch gesagt, es ist dir gesagt, o Mensch, was gut ist und was der Herr von dir erfordert, was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Ich möchte an dieser Stelle noch ein paar noch mehr praktische Schritte gehen und anbieten. Einfach nochmal darüber sprechen, wie können wir denn aus dem Bibel lesen, wie können wir den größten Nutzen aus der Offenbarung Gottes denn eigentlich ziehen? Wisst ihr, wir sind so reich beschenkt. Wir haben eine Bibel, jeder von uns wahrscheinlich mehrere in vielen Übersetzungen. Und um den größten Nutzen aus der Offenbarung Gottes zu ziehen, müssen wir nur eines tun. Wir müssen einfach die Bibel lesen. Das klingt so einfach, aber so ist es nun mal. Wir haben die Offenbarung Gottes. Und wir müssen uns nun die Mühe machen, Schritt für Schritt zu lesen, was Gott offenbart hat. Es wäre ja viel einfacher, wenn Gott mir noch sagen würde, mach jetzt diesen, mach mir jenes. Aber er hat ja schon alles gesagt und es gilt es jetzt zu entdecken, in der Schrift zu forschen und zu sehen, was hat er denn eigentlich offenbart. Und den besten Ratschlag, den ich euch heute mitgeben kann, ist, lest und studiert die Bibel. Und vieles ist, oder das meiste ist, so klar und so einfach zu verstehen, dass wir das direkt auch in unser Leben umsetzen können. Das Zweite Ist genauso einfach, und das muss ich euch heute Morgen nicht sagen, besucht regelmäßig den Gottesdienst. Denn wir, die wir hier vorne stehen, schauen uns einen Text an, versuchen zu verstehen, was er bedeutet, versuchen es auf unsere Situation zu übertragen und es euch mitzuteilen. Mehr machen wir auch nicht. Vielleicht verbringen wir ein paar mehr Stunden über einem Abschnitt, um dann auch vielleicht noch ein bisschen tiefer zu graben. Aber mehr als das Wort Gottes lesen und erklären und anwenden, können wir auch nicht tun. Und das dritte Wichtige, was wir tun können, und wir können es nur immer wieder sagen, wir haben Hauskreise, wo wir dann auch noch mal persönlich über diese Dinge reden können, wo wir Fragen stellen können, wo wir uns mitteilen können, was wir nicht verstehen, wo wir aber auch gemeinsam einen Text anschauen und uns gegenseitig helfen. Und es ist doch wirklich nicht so, dass diejenigen, die Hauskreise leiten, alles wissen. Wir ergänzen und bereichern uns gegenseitig. Ich lerne doch von den anderen. Und so entdecken wir gemeinsam, was steht in der Bibel, und wir helfen uns gemeinsam, ja, genau dieses Ziel zu erreichen, nämlich so zu leben, wie Gott es von uns möchte. Und ich glaube, ich muss es wirklich nochmal sagen, wir brauchen auf keine großen Offenbarungen irgendwie warten. Wir haben alles, und es gilt uns jetzt nur für uns, dass wir uns mit der Bibel wirklich auch beschäftigen. Noch ein paar praktische Anweisungen oder Anregungen fürs Bibellesen. Erstens, lies einfach, was dort steht. Das ist der erste Schritt, dass wir schlicht lesen, was steht denn eigentlich da. Der zweite Schritt wäre, zu interpretieren, was bedeutet das Ganze für uns. Und das dritte dann, oder was bedeutet es überhaupt? Und der dritte Schritt ist dann, wie kann ich das in meinem Leben anwenden? Ich möchte ein Beispiel geben, wie ich das meine. Im Johannesevangelium Kapitel 10, Vers 11 sagt Jesus: Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und jeder von uns, der diesen Text liest, interpretiert ihn direkt. Das machen wir immer so. Das machen wir auch so, wenn wir uns miteinander unterhalten. Wenn Sebastian und ich miteinander sprechen, dann erzählt er mir was. Und ich überlege dann schon, was meint er denn eigentlich damit? Ich interpretiere seine Rede. Und wenn wir diesen Text lesen, müssen wir erst mal lesen, was steht eigentlich da. Und der zweite Schritt ist dann das Interpretieren. Und um zu entdecken, was steht eigentlich in einem Text, ist es immer hilfreich, Fragen zu stellen. Wer hat was gesagt? Wer hat was getan? Was wurde getan? Wann wurde es gemacht? Und so weiter. Dann entdecken wir, was steht da eigentlich. Wer hat hier was gesagt? Was hat er gesagt? Jesus sagt: Ich bin der gute Hirte. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Nun, was Jesus nicht sagen wollte, ist, dass er ein Schafhirte ist. Und jetzt fangen wir an mit der Interpretation. Was bedeutet denn eigentlich diese Aussage? Ja, was bedeutet das, wenn Jesus davon spricht, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe? Der Herr Jesus vergleicht sich mit einem Schafhirten. Und die Menschen, zu denen Jesus gesprochen hatte, die wussten ganz genau, wovon er spricht, weil die kannten alle Schafhirten und die kannten Schafe. Und die wussten, es gibt gute Hirten und es gibt schlechte Hirten. Stellen wir uns vor, da ist eine Schafherde und es kommt ein Wolf. Was macht der schlechte Hirte? Der bringt sich in Sicherheit. Der rennt weg. Was macht ein guter Hirte? Der stellt sich schützend vor seine Herde und verteidigt die Herde, in diesem Fall mit seinem eigenen Leben vor dem Wolf. Und was Jesus damit sagen will: Ich bin der gute Hirte, aber nicht für Schafe, sondern für euch Menschen. Ihr alle kennt schlechte Hirten, sagte Jesus damals. Ihr kennt die Pharisäer und Schriftgelehrten, die suchen nur ihr eigenes Ding. Aber ich bin derjenige, der sein Leben, der bereit ist, sein Leben für euch zu geben. Und das hat er dann auch getan, als er am Kreuz gestorben ist. Und dann überlegen wir, was bedeutet es für uns? Ja, Jesus ist der gute Hirte. Wenn er sein Leben für mich gegeben hat, dann möchte ich auch, dass er für mich persönlich da ist. Ich möchte mein Leben ihm persönlich anvertrauen. Ich möchte ihm mein Leben übergeben. Ich bin ein Schaf, ich bin ein Mensch, der einen guten Hirten braucht. Und ich möchte mein Leben dem Herrn Jesus anvertrauen. Und so können wir das Gelesene auf uns selbst übertragen. Und natürlich, diese Texte verstehen wir meistens recht einfach, aber es gibt andere, die sind etwas komplizierter. Und da müssen wir auch diesen Weg gehen. Erst lesen, dann interpretieren und dann anwenden. Wenn ich an letzte Woche an die Predigt erinnere von Martin, da hat Martin das auch erklärt, wie es war mit Josef. Er hat seinen Geschwistern vergeben. Und dann hat er es auf uns übertragen und erklärt, was es für uns bedeutet und wie wir vergeben können. Aber die Frage ist doch dann, habe ich das dann auch in meinem Leben umgesetzt? Habe ich das, was wir da gelernt haben, ja, bei meinem Arbeitskollegen oder vielleicht bei einem Familienmitglied, mit dem ich zerstritten bin, habe ich es dann konkret umgesetzt, was ich da über Vergebung gelernt habe? Und es wäre wirklich schön, wenn wir diese Schritte gehen und das, was wir lernen, dann auch in unserem Leben wirklich umsetzen können. Gut, ich komme zum Schluss und ich hoffe, es wurde deutlich, wie groß die Offenbarung Gottes ist, die er uns gegeben hat. Wir stehen in keiner Weise einem Abraham, Isaak oder Jakob nach, was die Offenbarung Gottes angeht. Wir haben so viele Offenbarungen Gottes erhalten. Und ich möchte noch einmal zum Schluss einige praktische Punkte geben, wie wir damit umgehen können. Also erstens, wir können dankbar sein für die Offenbarung, die Gott uns gegeben hat. Das habe ich jetzt bei dem Kolosserbrief gelernt, dafür zu danken, was Gott uns schon alles in Christus gegeben hat. Wir denken immer, was uns noch fehlt, aber lasst uns dafür wirklich bewusst danken, was Gott uns gegeben hat. Lasst uns dafür danken, dass Gott sich auf diese Art und Weise, in diesem Umfang offenbart hat. Dass wir in der Schrift alles haben, was wir brauchen. Dann lasst uns wirklich die Schrift lesen. Und wenn wir neu sind beim Bibellesen, dann fangt an bei den Evangelien. Fangt nicht bei den alttestamentlichen Propheten an. Das ist schwierig. Aber wenn wir die Evangelien lesen, ist das ein guter Punkt anzufangen. Und das Dritte, wozu ich uns auch noch ermutigen möchte, ist wirklich in einer Kleingruppe verbindlich zu sein. Dort ist der Platz, wo wir uns miteinander austauschen, wo wir uns gegenseitig helfen, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir Fragen beantwortet bekommen und wo wir ja einfach füreinander da sind. Das hilft uns, Gott besser kennenzulernen. Das hilft uns, uns selbst besser kennenzulernen und es hilft uns, nämlich dann ein Leben zu führen, so wie Gott sich das vorstellt. Wir wissen, es ist unsere Bestimmung, zur Ehre Gottes zu leben. Wir sind von Gott erschaffen, wir sind für Gott erschaffen und das hilft uns alles, wenn wir das Wort studieren und lesen, zur Ehre Gottes zu leben. Ich möchte hier enden, lasst uns noch mal gemeinsam beten, wir stehen dazu auf. Ja, lieber Vater, was mir bei dieser Vorbereitung so wichtig geworden ist, und ich hoffe, ich konnte das heute auch deutlich machen, ist, wie groß die Offenbarung ist, die du uns gegeben hast. Danke, dass wir durch den Herrn Jesus Christus die Offenbarung haben, die so für unser Heil notwendig ist und auf die die ganze Schrift letztendlich hinzielt. Dass wir wissen dürfen, wenn wir an den Herrn Jesus glauben, wenn wir ihn haben, dann haben wir ewiges Leben und wir haben Zugang zu dir. Und ich möchte dir wirklich danken, Herr, dass du dich offenbart hast und dass diese Offenbarung bei uns angekommen ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns alles gegeben hast, was wir für die Errettung, aber auch für unser Leben brauchen. Und ich möchte dich konkret bitten, Herr, dass du jedem von uns hilfst, das auch anzuwenden und diese Offenbarung auch zu studieren, in deiner Schrift zu lesen und auch mit Geschwistern sich mitzuteilen, Herr. Bitte hilf uns, Herr, dass wir diese große Offenbarung nicht missachten, sondern wirklich darin forschen, lesen, ja, um dich besser kennenzulernen und um ein Leben zu führen, das dir Ehre bereitet. Amen.